Hallo und herzlich willkommen zu einer, ich glaube, es ist fast unsere erste, oder? Sondersendung. Wir nehmen mal die Silvester-Weihnachtssache ein bisschen raus. Eine Sondersendung hier von Smalltalk. Warum? Natürlich, seit gestern ist die Weltgeschichte in zwei Teile unterteilt. In den Tag vor der Veröffentlichung des Titels der neuen Amazon-Serie und in die Geschichte nach diesem Tag. Herzlich willkommen, wir reden über Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, schönen guten Abend.
Hallo!
Ja, Amazon hat einen Trailer, wir haben eine Meinung. Wir wurden zwar nicht gefragt, aber wir halten uns für so wichtig, dass wir unsere Meinung trotzdem mal in den Äther hinaussenden.
Aber ist es wirklich ein Trailer? Ich finde es unerträglich, keiner von uns will zu Lottrop in Bottrop. Lord of the Rings, Rings of Power, Lottrop in Bottrop, das reimt sich.
Ja, aber ist vielleicht keiner Bottrop, also da ist weniger an Amazon als vielmehr
an Bottrop.
An der stadtbannerischen Kreativität der Bottropper Stadtväter.
Die haben doch einen Vergnügungspark, oder? Ist das nicht das Movie World oder so?
Es gibt ja noch einen Bottrop. Ja, ja.
Wir könnten Lottrop in Bottrop im Moviepark. Ja.
Aber mal zurück zu der Frage, ob das ein Trailer ist. Also der Fachterminus heißt Name Reveal Trailer. Also ein Trailer, in dem der Name preisgegeben wird.
Da lernt man hier noch richtig was.
Ja. Ja. Also das ist cineastische Weiterbildung auf höchstem Niveau, die wir bieten heute.
Ja. Allerdings müsste man sagen, wir sind jetzt Prä-Brett, sind wir dann. Alles, was vorm Brett passierte, alles, was nach dem Brett passierte, auf den der Herr der Ringe reingeritzt wurde.
Frage, war das Holz oder war das Metall?
Holz. Das ist Holz.
Seid ihr sicher? Kann man Gold durch Holz jagen, ohne dass es verbrennt sofort?
Ja. Das ist
möglich. Bildet sich normalerweise eine Schicht eigentlich.
Aha. So.
Vielleicht haben sie es auch vorher noch behandelt oder sowas.
Cool. Dürfte auch vom Holz selber abhängen.
Ich glaube nämlich auch. Ja. Ich denke auch. Aber es ist natürlich beeindruckend. Also bevor wir jetzt alle in Jubel-Taumel ausbrechen, weil jetzt dieser Name-Review-Trailer da ist, möchte gerne von Anfang an sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Und vor allem finde ich es halt super geil, dass wir reden ja drüber. Wir tun ja genau das, was Amazon bzw. Prime Video sich wünscht. Wir reden über den Trailer, wir reden über diese Sache. Und es ist so einfach, ein komplettes Fandom mit einem winzigen kleinen Faktum heiß werden zu lassen. Und zwar ist folgende Tatsache, alle Leute sind derselben Meinung. Wow, das ist ja ein praktischer Effekt. Die arbeiten ja wirklich mit Metall und wirklich mit Holz. Und da ist ja überhaupt kein computergeneriertes Bild drin. Das ist ja voll geil, das ist voll Tolkien. Und ich sitze da so, Alter, das ist so durchgeplant, so durchstrukturiert und so durchgemängelt von Amazon, dass ich mir ernsthaft frage, merkt das keiner? Oder bin ich hier zu zynisch vielleicht in dem Zusammenhang?
Das ist, glaube ich, einfach der Drang, irgendwas dazu sagen zu müssen, führt dazu, dass man halt jedes Detail eine Bedeutung auflädt, die vielleicht gar nicht geplant war. Das ist so.
Ich überlege, dass ich
viele Dinge reinlese, wo Leute halt irgendwas bedeutsam entdeckt haben möchten oder irgendeine Bedeutung, geheime Intention, geheime Botschaft. Nee, eigentlich ist es einfach nur die brauchbarste Sache gewesen, das so zu lösen, das war's. Und ich glaube tatsächlich, das wirklich einfach abzufilmen, war wahrscheinlich günstiger und hat einen besseren Effekt, als es mit CGI zu machen. Ja, aber und die Idee, die Schriftart, wie einen Ring herzustellen, mit das halt zu gießen, finde ich vom Prinzip her eigentlich ganz cool. Also da fällt es mir schwer, das zu kritisieren, weil es eine gute Idee ist, die sie auch gut umgesetzt haben. Es wirkt auch irgendwie, weil man braucht ja so ein paar Sekunden, bis man halt versteht, was da passiert. Man denkt so, das ist eine Landschaft, das ist ein Vulkan. Ist das mit einem Ring geschmiedet? Und dann sieht man halt irgendwann, es ist halt, sind die Buchstaben. Und ich fand das eigentlich so als Idee ganz nett. Da gebe ich mal einen Pluspunkt für.
Also ich bin immer noch so ein bisschen, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal ist natürlich geil. Also ich meine, sieht halt super gemacht aus. Und es gibt auch einen guten Grund dafür. Der praktische Effekte-Mensch, der dahinter steht, ist die absolut lebende Legende Douglas Trumbull. Wenn man sich ein bisschen mit praktischen Effekten in der Filmgeschichte beschäftigt, das ist der Mann, der für 2001 die Weltraum-Odyssee verantwortlich war, der für Blade Runner verantwortlich war, der Star Trek den ersten Film gerettet hat, indem er in 6 Monaten mehr Effekte rausgehauen hat als Star Wars und noch 3, 4 andere Filme zur selben Zeit zusammen. Alleine mit seinem Team. Er hat gesagt, nee, Industrial Light and Magic sind mir zu lame, ich mach das lieber selber. So die Sorte Mensch reden wir hier. Und dass so eine Legende gebucht wird, ist natürlich auch schon wieder eine klare Ansage. Also die haben nicht irgendwie mal so irgendein Schmied oder irgendein Holz oder irgendwas genommen, sondern sie haben Douglas Trumbull genommen. Und das ist so unter Leuten, die sich mit dem Film so ein bisschen gerne etwas genauer beschäftigen, ist so, okay, da ist jemand für ein paar Euro bestimmt gerne mal vorbeigekommen. Das ist schon, also da, das ist nicht einfach nur so irgendwann ein Name-Review-Trailer, sondern da steckt eine Menge Planung hinter. Du lässt ja nicht Douglas Trumbull vorbeikommen, wenn da nicht irgendwie schon ein Konzept hintersteht. Was gut ist. Also ich meine, der Mann ist gut. Ne? Das sieht großartig aus. Das ist fantastisch. Ja. Also das ist perfekt gemacht. Du hast die 4 Elemente. Du hast Wasser, Luft, Feuer, Wasser. Du hast alles dabei. Du hast in dem Augenblick, wo Galadriels Stimme, wo halt die Schauspielerin Martha Clark, die sie ja spielen wird, irgendwie die neuen Ringe anspricht, läuft halt das Wasser über das erkühlende Silber. Also es ist genau getimed. Das ist hervorragend gemacht. Gar keine Frage. Also es erstklassig. Ich bin halt nur nicht vielleicht ganz mehr so der Fanboy wie vor 20 Jahren, als wir damals uns noch mit irgendwie Telefon und Modem einwählen mussten, um halt irgend so einen Trailer runterzuladen. Also es ist halt, ne, die Zeiten haben sich halt einen Tacken geändert. Aber das ist dann mein persönliches Problem, weil ich bin eine andere Generation.
Ja, aber weiß ich nicht. Ihr erzählt so viel, dass der so toll gemacht ist, rein fachlich. Ja, wir haben eine Legende da, der weiß genau, was er da tut. Ist das nicht zu künstlich? Ist das nicht zu, was du gesagt hast, ob du zu zynisch bist, aber ist das nicht zu hochgezüchtet?
Es ist halt das, was Leute halt sehen möchten. Also es wird ein Event daraus gemacht, dass man den Namen der Serie beteiligt. Das muss man mal festhalten. Also wir reden hier nicht über wirklich, dass wir Charaktere sehen oder Settings, sondern wir bekommen halt den Namen mitgeteilt. Mehr ist nicht passiert.
Ja. Richtig. Das
ist ein Event.
Und vielleicht kann man auch ein bisschen darauf nachgucken, dass wir vielleicht damit zeigen, hier, wir machen es ohne Special Effects jetzt groß, die Ankündigung, dass ihr euch auch darauf freuen könnt, dass wir es halt, dass es halt auch weniger Special Effects hat, vielleicht mehr mit Kulissen wieder. Ich meine, viele Leute haben sich darüber aufgeregt, dass beim Hobbit so viel mit Special Effects und Greenscreen und der ganzen Kram vorgekommen ist. Und beim Herr der Ringe eben nicht viel mit Modellen. Vielleicht wollen sie halt einfach nur so einen kleinen Hint darauf geben. Oder vielleicht hat es auch einfach überhaupt keine Meinung. Genau, und der Maler hat das Bild blau gemalt, weil er die Farbe mag.
Ich glaube, es hat keine Bedeutung. Es ist einfach nur sowas günstiger und sah besser aus. Punkt.
Alter, was kostet ein Kilo Gold gerade? Weil der Junge muss mindestens mit einem Kilo flüssigen Gold da rumgearbeitet haben, um all diese Sachen
zu machen. Hey, jetzt Jeff Bezos ein ziemlich geiles Stück Holz in den Büro hält.
Petzok. Wir wollen doch
wenn er das Ding halt versteigert, kriegt er da 6 Millionen für oder so. Also, das ist halt ein legendäres Ding vom Set jetzt und das wird seinen Wert auf jeden Fall erhöhen, wenn es dann wirklich um monetären Einsatz geht. Und ich glaube halt, wie gesagt, im Leben nicht, dass es da jetzt irgendwie das Hinweis darauf sein soll, für CGI in der Serie zu sehen.
Man weiß halt nicht, wie oft sie das drehen mussten. Ne? Also ich denke nicht, dass es beim allerersten Mal so genau geklappt hat, wie sie es haben wollten. Die werden wahrscheinlich mehrere Versuche durchgekloppt haben, bis das halt wirklich so gepasst hat. Auch mit von der Kameraführung, wie läuft das Gold da drin? Die werden wahrscheinlich auch Simulationen am PC gemacht haben und so. Aber ich denke nicht, dass es beim ersten Anlauf direkt so gewesen ist, wie es war. Oder es war halt wirklich kein Gold und die haben einfach nur ein stumpfes Blei genommen und haben das dann irgendwie per Computer.
Nee, das muss Gold. Das muss.
Weiß ich jetzt auch nicht. Aber sie haben ja auch, keine Ahnung, 20 Buchstaben füllen müssen und da hast du schon irgendwann die Einstellung, die du haben möchtest.
Ja.
Ich möchte an dieser Stelle nur kurz darauf hinweisen, dass das Bild, was Bezos veröffentlicht hat, ein Replika
sein muss. Habe ich gerade mal gepostet.
Weil es wesentlich kleiner ist als das, was im Making-of zu sehen ist, was sie für den Trailer verwendet haben.
Das wird bei Elbenwald verkauft. Das Ding in der Größe oder ein bisschen kleiner kannst du dir demnächst an die Wand hängen, 100%ig. Das ist das Ding, was man sich für wirklich viel Geld kaufen kann. Und davon gibt es 3 verschiedene Größen. Es gibt die Bezos-Größe, es gibt die Ich-bin-nicht-ganz-so-wichtig-Azog-Größe und dann gibt es halt irgendwie, keine Ahnung, Barlem und Butterbur-Größe. Und das ist so das kleine Ding, was du so auf dem Aufsteller irgendwie auf den Tisch knallen kannst. Also genau das ist ein Merchandise. Das ist das erste Merchandise-Item, das wir offiziell bekommen werden von dieser Serie. Bin ich hundertprozentig sicher. Also gar keine Frage.
Das wird sich sehr gut verkaufen.
Ich möchte ja, das klar, gerne natürlich. Als Haustür haben. Eine richtig schöne Holztür und das dann vorne dran. Mit einem Klopfer aus Gold.
Okay, ich bin offensichtlich... Aber nicht
auf Power, sondern halt mit Smalltalk als...
Richtig. Dann ja, aber nicht...
Individualisieren, also, wie geil! Ja.
Aber das da, was da zu sehen ist, das wäre das Letzte, was ich mir, glaube ich, kaufen würde.
Also ja, aber das ist jetzt Geschmackssache, ne? Also ich möchte gerne meinen Salz- und Pfefferstreuer Aragorn und Arwen haben, ne?
Ja, ja. Na gut, das ist ja wenigstens normal. Das ist ja wenigstens noch lustig. Ja, das ist ein Stück Holz. Da haben sie einen Namen draufgeschrieben, der jetzt nicht so überraschend ist.
Hörst du da kritische Untertöne raus, Marcel?
Was?
Hörst du da kritische Untertöne raus?
Nein, ach, was? Kritische Untertöne? Shopping, Match, Überkill? Nein, Quatsch.
Also ich habe, als ich den gesehen habe, also ja, okay, das ist nur der Name gedroppt worden. Ja, alles okay. Und, aber ich weiß nicht. Ja, also das ist ja, was wir auch gerade schon gesagt haben. Wir nehmen ihn jetzt... Und ich überlege die ganze Zeit, das war, was ich von einem Jahr, anderthalb, gab es schon mal einen Trailer, der Sekunde für Sekunde auseinandergenommen wurde. Ja, wo sich irgendjemand, ich weiß nicht mehr, welcher Film es war. Weißt du, und das jetzt hier zu machen, finde ich irgendwie so.
Erinnerst du dich, einer der ersten Kritikpunkte in der grünen Hölle vor vielen, vielen Jahren war, dass irgendjemand mal auf einem Tolkien-Tag, ich glaube, das war vielleicht Seppel oder so, ich weiß nicht genau, ich erinnere mich da wahrscheinlich dabei, falsch,
das war
der, als wir den Trailer auseinandergenommen
haben, einen großen Bogen gemacht habe. Das war so eine arschpeinliche Diskussion.
Ja, ach, guck dir mal das an, also das hat ja mit Tolkien überhaupt nichts zu tun, das ist ja eine Schande, ist das. Ja,
Kritikpunkt wirklich, war, dass die Szenen im Trailer nicht chronologisch korrekt waren.
Ja, das natürlich ist. Das war eine der wichtigsten.
Das ist eine Stunde weiter, es war unfassbar.
Ja, gut, das ist ja auch, das ist albern. Aber was mich eigentlich viel mehr, oder was ich denn wenigstens, als ich dann ein bisschen weiter gelesen habe, ja, Trailer ist rum, okay, was will uns dieser Trailer sagen? Okay, wir wissen den Namen der Serie. Das lässt jetzt zumindest für uns erahnen, wo das spielen wird. Ja? Also wir wissen im zweiten Zeitalter, aber wir haben jetzt mal so eine Einordnung, ja, um was wird es auch gehen in der ersten Staffel? Ja, was sind denn, was ist denn das Ende oder worauf könnte es denn hinauslaufen? Ja. Und da finde ich das halt so spannend. Ich war, du hast ja den Twitter praktisch herumgeschickt, Marcel, vielen Dank.
Ja.
Und irgendwann, ich habe mal so ein paar Kommentare durchgescrollt, ja, und dann postete einer ein ziemlich cooles Bild von Ungoliath und Morgoth und schrieb halt so irgendwie, dass er ja erwartet, die beiden zu sehen und ich so, okay. So richtig mitgeschnitten hast du nicht, wo wir sind.
So, elf Stockwerke hohes, riesen achtfüßiges Tier, das schlecht gelaunt durch die Gegend. Ja, klar.
Was haben wir denn da zu erwarten? Also ich meine, jetzt wissen wir ja auch, wie gesagt, es ist ja jetzt eingegrenzter. Wir wissen ja jetzt.
Ja, aber in der Pressemitteilung steht halt ein bisschen was drin und da haben sich natürlich sehr, sehr viele Leute drauf gestürzt. Und zwar haben hier die Showrunner gesagt, was kommen soll. The Forging of the Rings, also das Schmieden der Ringe, The Rise of the Dark Lord Sauron, ne, das Erstarken in der Macht vom dunklen Herrscher. The Epic Tale of Numenor, was jetzt auch irgendwie klar ist, ne, alles, was in Numenor stattfindet. And The Last Alliance of Elves and Men. Also im Endeffekt ist dieser Name-Review-Trailer zu 99% das, was sie bis jetzt gemacht haben. Das ist hundertprozentige Informationsverknappung. Sie sagen nichts, was nicht alle Leute schon wissen. Sie haben am Anfang gesagt, wir machen das zweite Zeitalter. Und jede Pressemitteilung, jedes Bild, jeder Titel, alles, was sie sagen, egal wie sie dazu packen, egal welcher Charakter da ernannt wird, alles ist, ja, das zweite Zeitalter. So.
Von Beginn bis zum Ende und von Norden nach Süden und Osten nach Westen.
Alles ja, korrekt. Alles und es gibt Ringe.
Ja. Ach, das ist ja ein Ding.
Und dann denkst du so, okay, cool. Es gibt Ringe im Herrn der Ringe. Also ich meine, du musst ja, ich sehe nur noch diesen Titel Lord of the Rings of Power. Und ich sehe so, the Rings. Das ist einfach nur the Rings, die ganze Zeit. Und ich denke mir, irgendjemand hat sich ja was bei gedacht und hat dafür richtig viel Geld eingestrichen. Und dann fragst du dich immer hinterher so bei Regierungsbehörden, warum haben sie für sowas Geld ausgegeben? Aber hier ist es die freie Wirtschaft, also war das brillant.
Ja.
Ja, wie im Herr der Augenringe. Ich sag nur Ring frei.
Oh. Aua. Ja, okay. Ich denke, das ist schon ein sprechender Name, der Herr der Augenringe, ja. Nein, also ich finde den eigentlich, also von der Machart her, und es ist, er beinhaltet eben all das, was in den letzten 20 Jahren in Blockbustern der absolute Standard geworden ist. Du arbeitest mit der neuesten Technik, sagst aber, dass es praktische Effekte sind. Also die Kamera, mit der sie da arbeiten, ist die beste Hochgeschwindigkeitskamera, die du gerade auf dem freien Markt für Film bekommen kannst. Das Ding ist jetzt keine irgendwie, alte Polaroid, mit der er arbeitet, sondern es ist das Top of the Pops. Und alles ist in Zeitlupe. Denn heutzutage ist Zeitlupe gleichbedeutend mit wichtig, dramatisch, beachtlich, unglaublich. Und ich erwarte eigentlich nur die ganze Zeit dazu, und da bin ich ein bisschen enttäuscht, Kate Blanchetts Originalstimme klingt ein bisschen geiler als die von Morwith Clark. Und da bin ich so ein bisschen enttäuscht.
Aber deine Synchronstimme klang jetzt besser als die von Galadriel, muss ich schon sagen. Kannst du mir das auf eine Geburtstagskarte einschreiben?
Selbstverständlich. 11,11 €.
Am 11. Nummer 11, ja.
Ja. Tatsächlich, das Einzige, was wir quasi aus der Serie kriegen in dem Trailer, ist Galadriels Stimme. Und die kommt leider sehr wenig.
Und das darfst du nicht sagen. Da bringen die alle Leute um, wenn du das sagst. Das ist ganz schlimm, ja, weil so viele Fans finden sie so toll.
Eine kurze Lebenserwartung scheinbar, aber ist halt so. Ja. ich finde sowohl, also die Stimme an sich klingt halt nach einer sehr, sehr jungen Dame. Ja. Und ich finde, sie hat nicht die Intonation von einer hochstehenden Persönlichkeit, sondern redet halt. Also diese Art so zu sprechen, finde ich, erweckt es in mir nicht das Gefühl, dass ich eine Elbenfürstin aus dem Aufsprechen höre, sondern einfach nur eine normale Person.
Der Running Gag ist ja, dass sie genauso alt ist wie Kate Blanchett damals, als sie die Worte eingesprochen hat. Das heißt, also die beiden Personen, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt ihre Rolle Galadriel gesprochen haben, sind gleich alt. Und der Unterschied ist effektiv direkt nebeneinander. Du hast Kate Blanchett und du hast Morwith Clark. Und was die Stimme angeht, muss ich halt sagen, das ist so ein Knockout, das ist so ein technischer K.O., das ist so 5-0 im Ring für Kate Blanchett, dass es halt echt schade ist. Also das ist natürlich nur eine Situations... Also ne, wir hören jetzt diese Stimme... Und natürlich vergleichen wir, und das ist vielleicht hier ein bisschen natürlich unfair, weil wahrscheinlich spielt sie eine hervorragende Rolle, aber ihre Stimme in diesem Name-Review-Trailer, ich finde ich halt unterbeeindruckend, um ehrlich zu sein.
In Deutsch oder in Englisch?
Nein. Gibt es sie in Deutsch mittlerweile? Weil der deutsche Trailer war ja ohne Stimme, ne? Ja.
Genau.
Sie wissen noch nicht, wer es spricht. Sie wissen noch nicht, wer es spricht. Sie können nicht Kate Blanchetts Stimme nehmen, die deutsche, weil sonst ist sie ja... Nö, das geht nicht.
Why not? Ich meine, Doctor Who hat auch 5-mal denselben Synchronstimme gehabt.
Das ist halt deutsches Synchronsprecherverhalten. Ich bin mal gespannt, was Amazon Deutschland dazu sagt.
Aber nochmal kurz auch sehr spannend. Auf das Einsprechen zu gehen. Sie haben der Schauspielerin natürlich auch einen sehr undankbaren Part gegeben, eben weil es diese Szene ja schon so unglaublich gut gibt. Und das heißt, du weißt, da ranzukommen wird unglaublich schwer. Und anstatt dem halt so einen eigenen Touch oder irgendwie noch was anderes zu geben und das irgendwie anders aufzuziehen, kommen sie ja nicht drum herum, dass es halt eben diesen Vergleich zwischen diesen beiden Personen gibt. Und da gebe ich Marcel recht, wo die Dame, deren Name ich leider noch nicht auswendig kann, halt einfach den Kürzeren zieht.
Ja, also da bin ich, das finde ich ist... Also ungeachtet, wie man jetzt, wie großartig man den findet oder nicht großartig, was auch immer, das ist tatsächlich meines Erachtens die einzige Fehlentscheidung für diesen Name-Review-Trailer. Weil diesen Vergleich auch wirklich herbeizuführen, und wir reden ja von einer ganzen Generation Filmfans, die diese Stimme kennen, keine andere. Ja. Alle lieben Kate Blanchett, und wenn Kate Blanchett im Hobbit sich umdreht, in Bruchtal, in diesem geilen Kleid, sitze ich da und meine frühere Partnerin saß auch da und alle so... Okay, Alter, ist mir egal. Die kann Scheiße reden, ist mir wurscht. Wenn sie sich umdreht und Gandalf anlächelt, glaube ich für einen Sekundenbruchteil, dass Tolkien sowas hätte schreiben können. Und dann hasse ich mich selbst dafür, für diesen Gedanken. Aber Kate Blanchett sieht so geil aus. Sie sieht so unglaublich großartig aus, die Frau. Das ist halt so wie Benedict Cumberbatch rutscht auf dem Boden rum und spricht Smaug. Da kannst du nicht viel sagen.
Nein,
also,
Nein, das, Galadriel, Kate Blanchett toppt sie alle. Da kann er noch so lange über den Boden schrubben, da kommt er bei weitem nicht ran.
Sie hat einfach eine Präsenz, die ist halt, einige Schauspielerinnen und Schauspieler haben sowas halt. Und sie gehört definitiv in diese Liga. Und davon gibt es halt erstaunlicherweise nicht besonders viele, um ehrlich zu sein. Und der Vergleich
Wahrscheinlich ist Kate Blanchett einfach wirklich Lady Galadriel aus einer weit vorderen Zeit, die alles überlebt hat, nur um Herr der Ringe mitzuspielen. Sie spielt sich selbst.
Aber ist es,
wer weiß es?
Ist es ja auch insofern ein bisschen undankbar. Der Herr der Ringe waren Filme fürs Kino gemacht. Ja, da sind halt, da greifst du ja auch nicht, dass mittlerweile die großen Hollywood-Stars nicht alle ihre eigenen Shows haben. Ja, aber das ist halt, wie gesagt, da greifst du ja nochmal auf eine ganz andere Qualität zurück. Ja, und das ist ja auch, was Amazon vielleicht gar nicht so schlecht macht, das mit eher unbekannten oder jungen Leuten zu besetzen. Ja, um auch da zumindest so wenig wie möglich zu machen. Das wäre halt echt doof, wenn da einer rumspringen würde, den wir halt aus den Filmen kennen. Ja gut, Galadriel hätte man tatsächlich machen können. Die ist einfach mal so alt. Jetzt, das kriegt man, glaube ich, auch noch ganz gut hin, sie auf das gleiche Niveau zu bringen, ja, aber im Großen und Ganzen ist, ja, natürlich ist es so. Also das hat mich aber auch gar nicht weiter gestört. Ich fand es nur so, ich weiß auch nicht, was ich erwartet hätte, aber dann siehst du da, wie Seppel gesagt hat, ja, am Anfang so, ey, was passiert da? Und dann so, okay. So, und dann kommt dann halt das Ringgedicht und du denkst dir, ich kenne es. Ja, ich kenne es so oft, so auch von so vielen Leuten gesprochen. Und da waren halt echt krasse Leute dabei, mal abgesehen von Galadriel. Ja, wenn das Christopher Lee vorträgt, ist das halt auch nochmal der Ultrahammer. Ja. Und ich meine, es passt ja auch da gut. Ich will da gar nicht so viel, ich weiß nicht, was mir fehlt insgesamt und ich will da gar nicht so viel dran rumnörgeln an dem Trailer. Aber das weiß ich nicht. Das hat also dieses Gesamtkonzept war halt so, hier habt ihr einen Namen, ja, und jetzt seid wieder ruhig. Ja, oder nee, seid nicht ruhig, ja. Redet ihr, zerreißt euch jetzt das Maul darüber, ob na Plus oder Minus, ist egal. Das war ja auch, du hast das geschickt und dann ploppten bei mir nur noch Nachrichten auf, hier, Trailer da. Was sehen wir? Ja. Weißt du, es war ja wieder so eine komplette Explosion, ja.
Ja,
also das ist schon
geplant gemacht.
Der Marketingkampagne ab jetzt
kriegen wir
regelmäßig neue Sachen.
Genau.
Das ist ja auch, das war ja eine unserer Vorhersagen aus dieser Folge, wo wir über Amazon gequatscht haben, über die Serie.
Genau.
Wir sind davon ausgegangen und viele andere ja auch. Es war jetzt nicht, dass wir das als Einzige herausgefunden hätten, aber dass es halt, dass das gewartet wird, bis Wheel of Time durch ist. Es ist jetzt durch seit 2 Wochen. Letzte Woche ist Expanse ausgelaufen. Das war das andere Flaggschiff von Amazon Studios. Die sind jetzt durch, die beiden. Da gibt es jetzt nicht mehr eine Kannibalisierung der Franchise untereinander. Und jetzt fangen sie an, Herr der Ringe ins Schaufenster zu stellen.
Ja, vor allem haben sie jetzt auch genügend Daten aus dem direkten Vergleich, also aus dem Wheel of Time, aus den ganzen Informationen, die sie dazu haben. Weil natürlich geglaubt wird oder davon ausgegangen wird, dass sich solche Fandoms, wenn nicht gleichen, dann auf jeden Fall natürlich überschneiden. Und man damit natürlich eine Zielgruppenorientierung herbeiführen kann. Ich weiß, klingt wieder zu sachlich und zu zynisch, aber es ist einfach so, es gibt einen Grund, warum Jeff Bezos den CEO von Amazon abgegeben hat und er jetzt der Chef von Prime Video ist. Man muss auch mal ganz, ganz klar sagen, das ist die Sorte Mensch, die Dinge als Privatbesitz ansieht. Und er hat sich jetzt als nächste Herausforderung angenommen, ich werde alles andere aus dem Wasser schießen, was auch nur bei 3 auf den Bäumen sein kann, wenn ich sage, Prime Video ist der größte Streaming-Service der Welt. Und das mache ich in den nächsten 3 Jahren. Dafür brauche ich 2 oder 3 Produkte, die alles andere siegen. Und deswegen hat er so viel Geld für den Herrn der Ringe ausgegeben, weil er überzeugt ist, dass das die Intellectual Property ist, mit der er selbst Disney, Marvel, was auch immer es, Star Wars, besiegen kann. Und er hat vermutlich recht, weil die einzige IP, die solchen Dingen das Wasser reichen kann, ist Tolkien.
Ja.
So ist das halt leider. Also,
nee.
Ist ja geil.
Das wollte ich gerade sagen, nicht leider.
Er ist auch der Einzige, der es machen kann wegen Geld. Alle anderen könnten es vielleicht gut oder besser vielleicht, aber Money.
Ja gut, dass Disney das ja nie kriegen würde, war ja klar. Aber ja, nee, Netflix hätte sich das Projekt nicht leisten können. Also egal, also das hätte sie richtig viel Kohle gekostet. Und natürlich
ist es Chance, der ja gelungen ist, aber du siehst halt, dass das vom Budget her nicht unbegrenzt ist. Und
also es gibt Gerüchte.
Auf dem Niveau deine Ringe sehen möchte, weiß ich auch nicht.
Es gibt Gerüchte, dass, also natürlich war Amazon, waren Prime Video nicht die einzigen, die sich um diese IP bemüht haben. Ne? Es war ein Bidding War. Es wurde geboten. Es wurde klar gesagt, das machen wir, das haben wir vor, das ist unser Plan. Und was wahrscheinlich am Ende gesiegt hat, in Anführungsstrichen, ist die Vermutung, aber das ist halt ne weit gestreutes Gerücht, dass Amazon der größte Verlags- und Veröffentlichungsarm der Welt ist. Es gibt keinen größeren Verlag als Amazon. Da kannst du selbst HarperCollins, Penguin, Random House, wie sie alle heißen, kannst du komplett in die Tonne treten. Es gibt einen großen Anbieter und der heißt Kindle. Und wenn in Zukunft irgendwelche Bündelungen stattfinden kann, was die Herausbringung von, da haben wir auch schon drüber gesprochen, als wir über Amazon geredet haben. Es gibt ja, es gibt ja Romane zur Serie. Mhm. Oder gibt es neue Tolkien-Bücher? Wird Brian Sanderson auch das schreiben? Weißt du, so in der Richtung. Weil bei drei sind nicht auf den Bäumen. Oder Kevin J. Anderson, der macht dann sowieso, ist ja auch egal. Und das war vielleicht der Punkt, der das hauptsächlich begründet hat, weil Netflix hat keinen Publikationsarm, bringt keine Bücher raus. Und die anderen Streaming-Services auch nicht. Die sind nicht so multimedial aufgestellt und vor allem nicht im Verlagswesen wie Amazon. Und Geld hätten andere Leute auch mitbringen können, aber nicht das Gesamtkonzept.
Ja, nee, das ist schon richtig. Amazon kann da aus dem Vollen schöpfen. Ja, die haben ja praktisch nahezu unendliche Mittel, irgendwas zu machen. Da gebe ich dir recht, ohne Frage.
Ja. Es gibt ja noch einen weiteren Gedankengang dazu, und zwar, dass Amazon, blöd gesagt, nicht drauf angewiesen ist. Netflix muss damit Abos verkaufen.
Ja.
Disney muss damit Abos verkaufen. Amazon Prime hast du, wenn du Amazon Prime hast, hast du auch Amazon Prime Video. Du zahlst nichts mehr. Also es geht nur noch darum, noch die letzten paar Kunden vielleicht dann doch noch, also Marcel zum Beispiel, der muss dann hier auch. Amazon Prime, vielleicht ist das ja auch einfach nur.
Ich hasse sie dafür.
Herr Büllis, wir schenken Ihnen jetzt für die nächsten 2 Jahre die Prime-Mitgliedschaft, wenn Sie dann auch gut über die Serie reden.
Okay, ich bin billig. Gib mir 200 Euro und dann mache ich alles, was ihr wollt. Hier sind meine Beine. Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Es tut mir leid.
Und nur noch immer meinen Gedanken zu Ende zu bringen. Dann hast du halt einfach den großen Vorteil, dass du halt einfach Geld reinbuttern kannst. Jeff Bezos ist, weiß Gott, kein armer Mann. Und der kann sagen, ich kann es zu meinem Lieblingsprojekt machen. Und selbst wenn es floppt, ist es theoretisch egal, weil es ist nicht unser finanzielles Standbein.
Ja,
Quersubventionierung,
ja.
Genau, und wenn es bei mir nicht funktioniert hat, dann ist es auch gut, dass es bei jemand anderes nicht funktionieren kann, weil ich die Lizenz habe.
Ein kleines Detail, was zum Beispiel auch so ein Ding ist, wo, wenn du einfach nur die Serie sehen willst, ich bin gespannt, wir werden bestimmt eine interessante, unterhaltsame, gut gemachte Serie irgendwie erleben. Da bin ich mir relativ sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie drittklassige Autorinnen und Autoren dran setzen, sondern das wird ein gutes Ding werden. Es ist keine Adaption. Da werde ich in den nächsten Monaten eine klare Strategie fahren, egal was ich schreibe. By the way, Lothrop is not an adaptation, weil es kann nur Fanfiction sein, sorry. Yeah. Aber so ein kleines Detail für Leute, die sich tatsächlich wirklich mit dem Thema beschäftigen, sowohl Tolkien als auch die Adaptionsgeschichte. Jeff Bezos ist nicht bekannt dafür, dass er groß in der Öffentlichkeit auftritt. Also natürlich hat er auf irgendwie großen Messen, ist er natürlich dabei, bei dem Marketing, Quartalsmarketing-Gesprächen ist
er dabei, sonst irgendwas. Wenn er ins Weltraum fliegt,
halt
ist er auch dabei.
Wenn er in den Weltraum fliegt und William Shatner ist da und sagt, oh, war das? Und daraus eine Dokumentarserie für natürlich Prime Video macht, alles klar. Aber einer der ganz wenigen öffentlichen Auftritte, wo du ihn neben dir hast stehen sehen können, war, Achtung, die Tolkien-Ausstellung in der Morgan Library in New York City. Er war persönlich da. Er hatte kurz zuvor die Rechte gekauft, Prime Video, der ganze Plan, alles war klar. Und er kam persönlich vorbei, um sich Tolkiens Kunst anzusehen. Der reichste Mann der Welt ist mal kurz ein bisschen Bilder gucken gegangen in dem Museum. Okay, ist Fifth Avenue, ist eine gute Gegend, gar keine Frage. Aber normalerweise macht man das nicht mal ebenso. Und er war da. Er hat sich angeguckt, was er gekauft hat. Das ist die Mentalität von Jeff Bezos. Das ist mein Privatprojekt. Ich habe dafür 1 Milliarde hingelegt, ist mir egal was. Ich will sehen, was ich kriege. Und dann kam Brie Larson vorbei und alle dachten so, jetzt ist aber auch mal gleich gut hier. Ja. Also, ne? Das war halt die Tolkien-Ausstellung und da ist man als Tolkien-Fan hingegangen und Lee Pace war auch da oder so. Ist mir auch wurscht.
Ja, aber dass klar.
Jeff Bezos da war. Aber dass Jeff Bezos persönlich da war. Es gibt ein Foto von ihm, wie er vor einem Bild von Tolkien steht. Und das ist das Einzige übrigens, das überhaupt jemals im Netz, glaube ich, gelandet ist. Aber er war da. Und das ist so ein Punkt. Also, dass der Mann sich entschieden hat, ich mache aus dem Ding, mache ich das ganz große Ding. Und das machen sie augenblicklich halt vor allem mit Informationsverknappung. So wie es damals bei der zweiten Star-Wars-Trilogie ja auch so war, was sie geschickt gemacht haben. Sie haben den Hype gekürt und dann haben sie anstelle der üblichen über 4000 Kinos, die man in den USA bei einem Wochenendstart hinlegt, haben sie halt nur die Hälfte der Kinos freigegeben. Was passiert ist, in den ersten zwei Wochen standen die Leute alle Schlange, um den ersten neuen Film zu sehen. Und alle so, oh mein Gott, der ist so geil, den muss ich gucken. Und dann sind sie auf die kompletten 4000 Kinos gegangen. Und natürlich wurde das zum einen der erfolgreichsten Filme des Jahres. Nennt man geschickte Marketingstrategie.
Auf jeden Fall. Ja. Das kann er. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also
wirklich keine Kunst, Herr der Ringe zu marketen. Wenn du eine unbekannte IP hast und die durch Marketing halt alle bringst, dann sage ich, das ist gelungenes Marketing. Aber halt die größte IP der Welt, darüber reden, sorry, da habe ich...
Das kann ich
Mitleid. Das könnte ich nämlich auch.
Nee, das, was wir bisher gesehen haben, das können wir auch. Da wird noch, ich bin mir relativ sicher, dass das nochmal so ein richtiges Feuerwerk wird. Natürlich ist das ja dankbar, eine der bekanntesten IPs zu nehmen. Ja, und mit einer ganz Unbekannten kannst du auf die Fresse fallen, du kannst aber auch mit einer sehr Bekannten auf die Fresse fallen. Man, es gibt ein einfaches Beispiel, ja, was wir immer wieder vorgeführt kriegen, ist DC, ja, die es nicht geschafft haben, wie Marvel, praktisch auf Basis der gleichen Sachen ein cooles Produkt auf den Markt zu bringen, was halt praktisch so explodiert wie...
Da würden dir Comic-Fans aber widersprechen, weil das sind sehr, sehr unterschiedliche Produkte, ursprünglich. Die sehen
ja, Marvel
sind ganz verschieden.
Nein, Gott, ohne Frage. Aber das, was Marvel praktisch aus seinen Comics geholt hat, das hat DC nie geschafft. Ja, egal, wie man
schon den Film schreibt. Jeder Film, den sie gemacht haben von DC, egal wie schlecht er war, war profitabel. Die sind darüber nicht arm geworden.
Natürlich nicht, aber trotzdem fehlt da irgendwie so ein bisschen die Durchschlagskraft. Ja, also
du musst ja überlegen, wir reden hier von Geldern, die Narnia-Filme, die nach Harry Potter oder mit Harry Potter und Herr der Ringe natürlich damals auch versucht wurden, als natürlich eine der beliebtesten Kindergeschichten, hat man ja versucht zu machen. So, und ich glaube, sie haben zwei oder drei Filme versucht und immer schlechter. Drei, ja genau. Und der letzte hat immer noch, der letzte hat immer noch so knapp 500 Millionen Umsatz gemacht weltweit. Was in meiner Welt natürlich, also ich meine, 500 Millionen irgendwie christlich extrem überzogener Rotz, ich mag Narnia, aber es war halt wirklich sehr, sehr auf die Fresse, zu verdienen. Und sie haben nachher aufgehört mit der Begründung, das Gefälle im Verdienst. Also der erste Film hat 700 gemacht, der zweite 600, der dritte 500. Das war also wirklich, es fiel ab. Und im Gegensatz dazu natürlich Herr der Ringe ist aufgestiegen. Also ne, auch die Harry Potter Filme haben immer mehr verdient. Narnia hat verloren. Und sie haben bei 500 Millionen aufgehört, das Projekt weiterzumachen, weil sie dafür keine Finanziers und Pläne mehr gefunden haben. Und ich denke mir, in welcher Welt leben wir, dass ein Film, der 500 Millionen weltweit eingespielt hat, der Grund ist, diese Serie erstmal einzustellen. Und da sind wir ja. Wir reden ja hier von mittlerweile, du musst ja 1 Milliarde Minimum machen, sonst bist du ja kein Blockbuster. Das ist ja alles lame und armselig. Und das sind natürlich Bezahlen mittlerweile, wo du denkst so, ich weiß einfach nicht mehr, wie ich da als normaler Bürger, Bürgerin, also mich mit dem Thema so ein bisschen beschäftige. Was denken die Leute da oben eigentlich? Und wer trifft die falsche Entscheidung, noch einen DC-Film zu finanzieren? Der aber Geld verdient natürlich, aber nur schlechte Schlagzeilen hat. Alle hassen den Joker und dann guckst du den Film und fühlst dich schlecht dafür, dass du denkst so, die schauspielerische Leistung ist aber schon eigentlich ganz geil von dem Mann. Aber dann denkst du dir so, naja, eigentlich...
Was du halt bedenken musst bei solchen Sachen ist Opportunitätskosten. Also du hast halt nur begrenzte Ressourcen, um Filme zu drehen. Und wenn du die Wahl hast zwischen einem Film, der halt 100 Millionen Profit abwirft oder einem, der 300 Millionen abwirft, nimmst du halt den zweiten und lässt den ersten halt versauern. Es gibt halt nicht etwas wie die Studios, etwas wie die Crews, etwas wie die Regisseure, die das Zeug haben, das auch in der Größenordnung zu machen. Und dann nimmst du natürlich dann die Projekte, die halt die meisten Profit abwerfen. Und wenn du halt schon siehst, dass jeder Film bei Narnia schlechter performt als der nächste, kannst du dir ausrechnen, was ab dem vierten passieren würde.
Na gut, theoretisch könnten sie jetzt da mal Buch 1 verfilmen, ne?
Ja, aber das ist halt auch so einer der Entwicklungen, die natürlich unheimlich spannend sind, über die wir heute auch noch gar nicht gesprochen haben, aber das geht vielleicht ein bisschen zu sehr in die Tiefe. Ist ja, frag mal Neuseeland, was sie gerade zu der neuen Amazon-Serie meinen, ne? Also die erste Staffel haben sie halt komplett gedreht in Neuseeland. Neuseeland hat sich darauf eingerichtet, 5 bis 10 Jahre lang richtig Geld zu verdienen. Die haben 2 oder 3 große Studiobauprojekte gerade hochgezogen in Wellington-Umgebung, um mehr Personal zu haben, mehr Fläche, mehr Raum, mehr Technologie und so weiter. Und dann sagt Amazon so, ja, nee, tschüss. Und verabschiedet sich nach England, Schottland und dreht übrigens diesen kleinen Trailer hier. Das ist auch nochmal eine kleine Hintergrundinformation. Der wurde nirgendwo gedreht, außer natürlich an der Westküste. Weil, was machen sie? Sie haben jetzt schon mehr oder weniger angedeutet, wie die Zukunft aussieht. The One Ring Net, die Seite, die vor 20 Jahren lang den ganzen Hype mitgetragen hat, die den Filmemachern hinterhergelaufen sind, um halt die Fan-Webseite der Welt zu sein, war wieder mit dabei. Also die Verantwortlichen waren mit dabei. Das war irgendwo in der LA, bei einem großen Schmied, der eine riesen Halle hat, wo sie das gemacht haben. Und die andere große Fan-Webseite, das wird die Fellowship of Fans sein. Das ist dieses riesige YouTube-Konglomerat von etwa 10, 15 großen YouTubern, die von Lord of the Rings on Prime, also von Lothrop, wahrscheinlich demnächst im offiziellen Discord gekrönt werden. Das heißt also, sie haben schon entschieden, wer die Fans sind, die in den nächsten Jahren das tun, was Amazon sich wünscht. Und das ist alles innerhalb dieses Trailers gerade passiert. Das interessiert natürlich niemanden, aber wenn du da so ein bisschen nachgräbst, denkst du dir so, okay, ich weiß, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren zu erwarten ist. Und es ist so ernüchternd, weil es exakt dasselbe ist wie vor 20 Jahren mit The One Ring Net. Das sind immer noch dieselben Leute, die machen denselben Scheiß. Und den neuen Leuten, die natürlich was sind? YouTuber. Das ist halt die Zukunft. Also, wenn du nicht auf YouTube bist, wenn du nicht auf TikTok bist, wenn du nicht in diese Medien nutzt, hast du praktisch keinerlei Chance mehr, irgendwas zu erreichen. Und das ist halt sehr ernüchternd, weil ich finde mich nicht so gut aussehen, dass ich die ganze Zeit auf YouTube sein möchte.
Was? Also,
ab und zu vielleicht. Was ist ab und zu dir? Mal vielleicht. Aber ja, aber wir machen ja keinen YouTube-Channel jede 3 Tage und machen da Filmchen, um das zu tun, was Amazon uns sagt.
Was ist denn jetzt aber daran ernüchternd? Was ist eine Alternative, dass man sich auf Print fokussiert für sein Marketing? Also
Print hat keine Chance mehr im Vergleich.
Ja, eben.
Ja.
Also es ist jetzt für mich nicht ernüchternd und auch nicht irgendwie überraschend, dass man sich auf die Medien stürzt, wo die Leute tatsächlich konsumieren. Ja. Vor allen Dingen diejenigen, von denen man ausgeht, dass sie es auch gucken werden. Dass der Musikantenstadelgucker, der vom Fernseher sitzt und die hört zu, für sein Programminfo sich besorgt, eher nicht so Amazon Prime haben wird, überrascht doch wirklich niemand mehr.
Ich werde mich jetzt gerne der Flak aussetzen und den Feuer und den Brimstone. In der Regel ist der durchschnittliche YouTuber zum Thema Tolkien. Da sind einige recht informierte und interessierte Leute, aber in der Reduktion der Darstellung, also das bis heute erfolgreichste YouTube-Video ist ein 4-Minuten-Ding, wo Mittelerde erklärt wird. Und das ist zu 90% falsch und Bullshit. Aber es ist das beliebteste Video zu Wir erklären Tolkien. Und dann stehst du da und denkst dir so, okay, was soll ich da machen?
So, vor 20 Jahren in den Printmedien komplette Bullshit.
Ja, ja.
Da hat sich doch jetzt null geändert.
Ich habe mich doch
kritisieren würde, ist halt, wenn man jetzt schon weiß, wer halt die Infos bekommt, exklusiv 3 Tage vor dem Rest, dann weißt du, dass genau diese Jungs und Mädels das in keinster Weise kritisch begleiten werden.
Nee,
das ist dann
alles Enabler,
eine verlängerte PR-Abteilung von Amazon. Auch das war früher nicht anders. Auch da ist Print halt genauso. Ich meine, ich komme aus der Gaming-Branche und die Co-Abhängigkeit von Publishern und Spielemagazinen.
Ja, krass.
Kriegst du die Testmuster 3 Wochen vorher, aber dafür eine gute Wertung, ist ja natürlich kein Geheimnis mehr.
Und wo du gerade Publisher gesagt hast, ganz kurz, weil den haben sie ja mittlerweile jetzt auch veröffentlicht. Das heißt, wenn es nochmal um irgendwie PR geht, geht es nicht irgendwie um Hollywood oder ähnliches, sondern es ist IGN, die ja auch den Behind the Scenes, so Trailer, Video veröffentlichen durften und die auch im Vorfeld schon mal Sachen vorab bekommen haben. Das heißt, wir haben jetzt verlässlich theonering.net. Ich stimme Marcel zu, dass Fans of Fellowship, Fellowship of Fans, also diese neue Gruppe und halt eben nur als einen schlagfertigen, international agierenden Partner hast du dann die IGN, ich schmeiße mal durcheinander, auch dieses Riesenmagazin, das dann So, das werden so die drei großen Fremdkörper sein. Und ich gebe auch Seppel recht. Wenn ich immer alles kriege, dann versuche ich natürlich immer schön nach dem Mund zu reden, weil es ist natürlich auch schön, wenn ich etwas kriege, bevor alle anderen es wissen. Ja. Und das will man sich auch nicht verspielen. Korrekt. Und es macht für mich dann einfach, es unterminiert teilweise dann Aussagen, die sie getroffen haben oder auch treffen werden, weil ich halt nie weiß, sind Aussagen jetzt wirklich verlässlich, die diese OneRing.net treffen, weil wir wissen ja auch, dass sie im letzten Jahr viel Scheiße mal geschrieben haben.
Ich hätte nicht lachen sollen. Das müssen wir löschen. Seppel, das musst du löschen, wenn wir das irgendwie online stellen. Das geht nicht. Das
doch, Marcel hat gelacht. Ich
würde mein Gewissen nicht vereinbaren, hier das zu verfälschen. Mhm. So viel Transparenz muss sein.
Wir haben journalistische Standards.
Ja.
Dein Gerede wird dann rausgeschnitten und dann machen wir es einfach und unterschreiben es dann einfach, so mit Untertitel. Ja.
Oder so ein Screen, wo draufsteht Torn Sucks. Nee.
Oder folgende Bilder dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen nicht übermitteln. Ja, genau.
Oder lassen so einen Fußballer vorbeireiten oder so.
Wir nehmen die Stimme einfach weg und ich werde Marcel mal synchronisieren und dann ihm einfach irgendwas anderes mitlegen.
Hallo,
ich bin der Marcel. Ja, kannst du reden wie ich? Ja. Der Punkt ist ja der, dass unheimlich viel von den guten Sachen, also natürlich The One Ring haben ja auch unheimlich viele großartige Sachen gemacht. Die sind ja auch eine großartige Fan-Community. Die machen ja Veranstaltungen, was auch immer. Es ist ja gar keine Frage. Da gibt es ja auch, also tatsächlich waren einige der Foren bei The One Ring, da waren ein paar richtig gute Leute, ein paar richtig gute Sachen. Da gibt es gar keine Diskussion. Und natürlich bekamst du vorab Informationen. Natürlich bekamst du Sachen, die sonst keine andere Webseite hatte. Das ist natürlich alles ganz, ganz positiv und ganz großartig. Aber der Knackpunkt ist halt, du hast halt eine klare Prämisse, sie sind nicht kritisch.
Richtig.
Sie werden niemals Kritik üben. Sie werden niemals sagen, oh, die Entscheidung, die Peter Jackson da getroffen hat zum Beispiel, war falsch. Oder Warner Brothers finden wir in dem Fall, hätte das anders handhaben müssen oder so. Das wirst du niemals finden. In keiner einzigen Zeile. Und wir müssen uns halt leider auch... Wir sind jetzt in einem Zeitalter und das finde ich halt unheimlich spannend. Ich habe heute noch mit jemandem auf online ein bisschen drüber gequatscht. Mittlerweile, die junge Generation, die heranwächst, sieht ja viele Dinge durchaus kritisch. Also ne, ein Beispiel ist natürlich die Harry Potter-Fangemeinde, die ja Schwierigkeiten mit ihrer Autorin hat, aufgrund ihrer Einstellung zu gewissen Themen. Und deswegen halt sagt, wir möchten mit ihr nichts mehr zu tun haben oder wir wollen mit den Filmen oder den Büchern oder was immer nichts zu tun haben. Und ganz ehrlich, wir haben hier Amazon. Und wenn du eine von den 10 Most Evil Companies auf der Welt finden möchtest, ist Amazon definitiv unter den Top 10.
Ja.
Also, und dann postet Jeff Bezos, sein Privatbesitz, sein Stück Holz mit dem Titel. Das ist meins. Und dann denkst du dir so, jemand schrieb, glaube ich, drunter, oh, look, Gollum has come back. Und unter dieses Foto. Weil hier so, nee, so. Und dann denkst du dir so, ich möchte Prime Video nicht abonnieren, weil ich möchte dieser Firma kein Geld geben, weil es ist Jeff Bezos. Ich kann aber nicht anders, wenn ich Fan von Tolkien und dieser Serie bin, weil ich muss ja. Und dann stehst du dann wirklich in diesen mittlerweile moralisch-ethischen Diskussionen, will ich dem großen A noch Geld geben? Und ich versuche seit Jahren, das zu verhindern. Und jetzt machen sie die fucking Tolkien-Serie und ich stehe da und denke mir so,
Scheiße. Ja gut. Du kannst uns ja besuchen kommen. Wir haben ja leider diesen Teufelsverein haben wir ja abonniert. Dann guckst du es einfach bei uns mit.
Nee. Habe ich mir auch schon überlegt.
Nee.
Deswegen Lottrop in Bottrop.
Weißt du, aber nee. So einfach geht das nicht. Also wenn dann schon, ja, mit ein bisschen Anstand, du musst draußen stehen und durch die Scheibe auf den Fernseher gucken.
Sehr schön. Sehr gute Idee. Genau. Am besten, es ist nicht kalt, ist im September, ne? Ja, gut, okay. Dann müsste ich irgendwie in so einem Eisbad oder so stehen, so als Strafe oder so.
Mhm. Aber anderthalb Stunden für die ersten beiden Folgen jeweils, das zieht sich dann.
Da bist du gut durchgefroren.
Ja. Da ist dann halt so, muss ich halt.
Ich könnte dich höchstens bei uns auf dem Kratzbaum drauf verbannen. Du könntest dann in 2 Meter Höhe, könntest du dann von oben auf den Fernseher runtergucken und ich werfe dir dann irgendwas hoch oder so. Hier, Fisch.
Rohrfisch, aber nur wenn du das filmst, wie dieser Kratzbaum langsam in sich zusammenfällt.
Marcel so, Banzai! Mit so einer Forelle in der Hand.
Lachsmarke.
Also wenn es irgendwas gibt, womit man dann YouTube oder TikTok Gewinne machen kann, dann sind es, glaube ich, solche kurzen, unterhaltsamen Filmchen.
Auf jeden Fall.
Wir müssen eigentlich einen TikTok-Channel machen, ne? Habe ich auch schon überlegt. Wenn wir wirklich was erreichen wollen, hier mit diesem wunderbaren Podcast, müssen wir einen TikTok-Kanal aufmachen.
Okay.
Also Opa schreibt, Opa macht ja zum Beispiel kurze Filmchen.
Wie
Opa halt, wie er seine perfekt schimmernde Glatze hinbekommt und dann so im Vergleich zu Jean-Luc Picard, wie das so funktioniert. Und Seppel macht halt so eine kurze Modenschau, was er für geile T-Shirts trägt. Also mal Metal, mal ein bisschen mehr Fantasy. Und ich, keine Ahnung, was ich mache, aber...
Du kommentierst.
Reaction-Video, genau, zu Seppels T-Shirts.
Du machst Unboxing von deinen ganzen Herr-der-Ringe-Spielen im Hintergrund und packst jedes aus und erzählst jedes nochmal, wann du das erste Mal damit gespielt hast. Mit leuchtenden Kinderaugen.
Da ist ein Rohan mit Pike, ist ein Rohan mit Schwert, da ist ein Rohan mit Axt, es ist einer mit dem Pferd.
Und mein Bow.
Das,
Ja, genau. Das wollen die Leute sehen.
Ja,
das
ist das unfassbar Internet. Und ganz sicher. Da bin ich mir auch, ja.
Es ist halt, was Leute sich im Netz angucken, ist halt so irritierend. Das ist
ja zum Beispiel echt. Dieses Name-Trailer-Teil.
Ja.
Also, er hat genau das erreicht. Ich denke, das kann man sagen, was das Marketing-Team wünschte und wollte. Und es hat hervorragend funktioniert. Ich habe heute meine Google News Alert bekommen zu Tolkien. Und jeder einzelne Eintrag zum Suchwort Tolkien bei Google war original jeder der großen Seiten. Screen Rant, Game Rant, Collider, IGN, Variety. Und es war original der Screenshot von diesem Trailer.
Ja.
Suchwort ist Tolkien. Und das bekommst du halt. Und das läuft halt genau so. Und es läuft halt sehr, sehr erfolgreich. Gar keine Frage.
Innerhalb der ersten Stunde war zumindest auf Twitter das Video bereits über 1 Million Mal aufgerufen. Da ist von Instagram und YouTube ja noch gar nicht die Rede. Oder Facebook.
Ja, genau.
Ja, aber.
Und es sieht halt, sieht auch geil aus. Also, so geschmolzenes Gold finde ich halt schon ganz geil.
Entschuldigung, nochmal die blöde Frage. Ja, ja. Sorry, Opa. Wieso redet ihr die ganze Zeit von Gold, wenn das doch einfach Eisen oder irgendwas anderes ist? Weil die Schrift nachher ist ja alles andere als golden. Das Teil ist einfach nur heiß. Es ist. Ja?
Es ist der Wechsel von Gold zu Silber, vom Gold Saurons des einen Rings zu den 19 Ringen, die Celebrimbor gemacht hat, die aus Silber waren. Oh.
Aber du weißt schon, dass wenn man Silber erhitzt, es trotzdem golden schimmert.
Aber ich weiß das schon, aber wer weiß das da draußen im Internet? Ich habe doch keine Ahnung, ist mir doch vollkommen egal, ob das ist irgendwas mit Gold.
Können wir uns dann einigen, ist es einfach Weißgold, fertig.
Ja.
Es wurde tatsächlich stundenlang darüber diskutiert, dass der Wechsel von Gold auf Silber, also von dem vermeintlich Gold auf Silber, eine Anspielung auf den einen Ring und die 19 von Celebrimbor erschaffenen Ringe ist. Und sie wollen damit zeigen, was der Inhalt ist. Es geht um die Ringe der Zwerge, das heißt, Zwerge spielen eine Rolle in der Serie, die drei Elbenringe spielen eine Rolle in der Serie und die der Menschen und alles. Und es wird alles erklärt. Und ich dachte mir so, ehrlich, also was Tobias gerade sagte, ne? Ganz ehrlich, geschmolzenes Metall sieht geschmolzen immer fucking gleich aus, Mann. Das hätte ThyssenKrupp sein können. Die große 70.000 Euro Stahlkrume, die gerade ausgekippt wird für die nächsten Schienen für die Deutsche Bundesbahn. Du weißt doch nicht, was für ein Metall das ist, Mann. Erzähl mir doch keinen Scheiß. Wo ist die Metallurgie hier angesagt? Aber ja, sie haben es natürlich so dargestellt. Es ist natürlich Gold zu Silber.
Aber darüber
geht es nicht. Deswegen Celebrimbor. Celebrimbor ist ja der Silberne. Also, ich meine, das ist ja alles eine Anspielung. Das ist eine Anspielung auf Celebrimbor, auf Celeborn, auf Galadriel, auf. Und ich denke mir die ganze Zeit so: Alter, wie kann man in 60 Sekunden so viel hineinlesen? Das ist wirklich beeindruckend. Und dann weißt du, dass das Marketing-Team seinen Job perfekt gemacht hat. Es ist alles Schatten angedeutet und alles ist möglich. Ja.
Aber ich lasse mich mal ausreden.
Hey, du, ich bin schon lange raus. Du, so lange. Aufmerksamkeit.
Ich will auch einen Ring.
Ja. Nee, also wird schon gut. Also jetzt ist jetzt nur, wie gesagt, war jetzt für mich nur so ein bisschen, war jetzt nicht ganz so satisfactory. Aber im Großen und Ganzen wird das schon was Cooles sein.
Also ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass es halt ein Riesending wirkt. Für mich ist halt die Frage, wie sieht die Taktung jetzt aus? Du kannst wirklich auf der offiziellen, auf der Presseseite von Amazon auf der Webseite halt zur Serie natürlich sehen, dass sie in gewissen Taktungen so ein paar krummen Informationen raushauen. Das entspricht genau dieser Strategie. Und wie Seppel ja eben sagte, Wheel of Time ist jetzt durch, Expanse ist durch. Und jetzt können sie volles Programm auf den größten Start schlechthin. Also ich meine, Beispiel, ein Lieblingsbeispiel für mich ist, warum die Leute sagen, oh mein Gott, die sind ja so Tolkien-Fans. Es startet am 2. September. So, 2. September 2022. Tolkien-Fans, die ein bisschen Hintergrund haben, wissen natürlich, dass Tolkien am 2. September gestorben ist. Daraufhin sagen natürlich jede viele Leute, oh mein Gott, Amazon hat dann Bezug zu Tolkien hergestellt, weil der ist am 2. gestorben und die starten am 2. Und das ist super, weil die haben voll Ahnung von Tolkien. Und dann meint irgendjemand,
es ist ein Freitag.
Es ist ein Freitag und die neuen Seasons in den USA fangen immer im September an.
Also ich glaube.
Aber voll der Tolkien-Bezug.
Ja. Also ich würde das jetzt an der Stelle, also da muss ich dir so leicht widersprechen, Marcel, ich würde das nicht allzu sehr verteufeln. Ich glaube schon, dass sie natürlich der Freitag in die Karten gespielt hat. Sie veröffentlichen ihre Folgen alle am Freitag. Aber ich glaube, wenn Tolkien jetzt 7 Tage später verstorben wäre oder halt im passenden im August, würden sie es wahrscheinlich trotzdem genommen haben, weil halt eben die Anspielung passt und man sich dann zumindest vorgaukeln kann, dass es dort etwas gibt. Als wenn er jetzt im Mai verstorben wäre.
Würde ja gar nicht, nee, das, ja.
So, die haben extra 18 Jahre gewartet, bis der Freitag, am 2. September gefallen ist, um die Serie in Gang zu setzen.
Du meinst, als Jeff Bezos noch in seiner Garage gesessen hat, ja, und die Bücher daraus verkauft hat, da wusste er schon so, ich muss fertig sein, wenn der Freitag im September so fällt, ja.
Das gibt der Corona-Debatte gleich eine ganz andere Bedeutung, weil die hat ja dafür gesorgt, dass sie erst dieses Jahr rauskommt und nicht letztes Jahr. Ja, letztes Jahr hätte das nicht funktioniert. Das war nicht Bill Gates, das war Bezos.
Ja, ehrlich? Was mein großes Problem da?
Wie ist letztes Jahr der 22. September gefallen? Dann hätten sie es auf den Tag legen können, wenn das ein Freitag gewesen wäre.
So, ich weiß es für jetzt mich nicht. Mein größtes Problem eigentlich dabei ist, weil natürlich ist, wie jeder andere Mensch auch, das Leben dreht sich nur um mich und ich habe am 3. September Geburtstag. Warum können die Arschkrampen nicht am 3. September anfangen? Weißt du?
Du kannst reinfeiern. Wenn
es Samstag ist.
Dann feierst du rein, guckst du, bleibst du lang auf und dann feierst du direkt rein.
Ja,
ich kann ja nicht direkt gucken. Rein.
Machst eine schöne Pyjama-Party.
Kistlacht!
Nur wenn du auch kommst, Seppel. Nur wenn du auch kommst. Mhm.
Genau.
Ja,
nee, also mit euch beiden eine Pyjama-Party, weiß nicht. Also Party immer.
Übertragung, auf jeden Fall, ja.
Ja,
auf jeden Fall. Ihr tauscht dann die Oberteile.
In Smaug-Onesies. Wir drei tragen Smaug-Onesies.
ich sehe uns schon mit den Smaug-Onesies, ganz sicher sogar.
Mhm. Ich hab allerdings bei der Serie eine große Befürchtung, dass er hat ja eine Milliarde ausgegeben, also nicht wenig. Und es ist jetzt irgendwie mehr oder weniger sein Hobbyanliegen. Aber irgendwie habe ich Angst, dass wenn er sagt, ach ja, komm, das läuft nicht so gut, ich lasse es halt einfach fallen, wie eine heiße Kartoffel, weil Geld hat er ja genug, dann mache ich halt was anderes. Da hätte ich irgendwie Angst darauf, so von wegen, wenn es ihm nicht gefällt, dass er sagt, okay, ich habe zwar Geld ausgegeben, scheiß drauf, das habe ich in einem Jahr wieder raus und dann, oder vielleicht sogar nur in 2 Monaten, machen wir was anderes.
Ich habe das Gefühl, ich kenne Bezos natürlich weder persönlich noch sonst irgendwie groß, aber ich habe diese ultimative literarische Vorstellung, dass Menschen, die sich in einer solchen Ebene bewegen wie Jeff Bezos, sagen, was sie wollen und dann wird das umgesetzt. Ja. Und es gibt keine Diskussion. Vor allem gibt es kein Versagen, es gibt kein Scheitern. Selbst wenn die Serie vielleicht nicht ganz die Zahlen oder sowas hat, wird er sagen, macht es weiter und sorgt dafür, dass sie erfolgreich wird, weil ich möchte gerne 4 Spin-offs und noch ein paar Filme haben. Also es gibt kein Scheitern in einer Welt, in der solche Menschen existieren. Das gibt es nicht.
Also bei den Streaming-Diensten ist es ja eher so, dass du ja eh nie die genauen Zahlen bekommst. Ja, wenn du die Sachen ins Kino bringst, da gibt es ein Box-Office. Da
Netflix muss jetzt zum ersten Mal Zahlen veröffentlichen, weil sie an die Börse gegangen sind und alle warten darauf, dass Netflix sagt, wir haben leider kein Geld verdient. Und alle so, yeah! Und ich so, nein, natürlich hat Netflix Geld verdient.
Ja, Nein, aber das ist, weißt du, also was für Zahlen auch immer lanciert werden, ja, ich glaube nicht, dass die weit von den Sachen weg sein sind, die dann tatsächlich stattgefunden haben. Aber da ist ja auch Spielraum drin. Also das Ding, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil das wäre eine persönliche Niederlage für ihn. Gerade weil er das so persönlich also, macht.
Selbst wenn nicht ein einziger Mensch einschaltet zu der Serie. Allein, was ist da an Berichterstattung läuft? Weil du hast ja immer Amazon. Wenn es um Lottrop in Bottrop geht, ist halt immer die Amazon-Serie. Die Amazon-Serie.
Ja, die Amazon-Serie. Ja.
Ja. Allein, was die Marke dadurch gewinnt, Amazon, durch diese Vermarktung, durch die Diskussionen, die entstehen, durch die Präsenz, die das Ganze einnimmt, ist das oder so schon ein Gewinn für ihn.
Ja.
Und wenn man es dann, wenn man dann auf den Ring genau drauf gucken kann, was man jetzt genau lesen kann, steht da, eine Firma sie zu knechten. ein Lieber, die zu knechten.
Was natürlich sehr aufmerksame Augen zum Beispiel gesehen haben, um vielleicht mal bei ein paar Fakten zu bleiben. Es ist so, wir haben natürlich bei uns die FSK, was die Filme angeht, ne, die freiwillige Selbstkontrolle. Aber was die Streaming-Dienste ja nicht machen müssen. Aber ein paar Argus-Augen haben entdeckt, dass für Amazon Prime Video die Serie auf 14, ne, also PG-14 sozusagen.
Wurde korrigiert. Wurde gerade
wurde es auf 16 korrigiert?
Ja.
So, und das ist nämlich genau die Diskussion, weil ja alle Leute befürchten, oh mein Gott, das wird das nächste Game of Thrones. Aber das ist natürlich genau jetzt gerade die Diskussion, wenn es 14 oder 16 oder 18 ist. Und der Unterschied ist halt so ein bisschen wie milder Verlauf bei Omikron. Alle Leute sagen so, 16, ja, das ist ja ein bisschen Gewalt und ist ein bisschen Sex und ist nicht so schlimm. Aber ganz ehrlich, normalerweise nach Streaming-Diensten, Verständnissen, was 16 ist, ist mir definitiv an vielen Stellen fucking zu viel. Ist, ne, ist Geschmackssache. Der milde Verlauf in Deutschland nach WHO-Bekanntgabe für Omikron ist Hospitalisierung mit Intubation. Das ist ein milder Verlauf und auf den kann ich verzichten. Ist halt eine Frage, wie man das alles definiert. Und wenn sie es auf 16 korrigiert haben, dann ist es nicht ganz Game of Thrones.
Doch.
Aber auch nur so knapp entfernt. Ich dachte, Game of Thrones wäre 18 gewesen.
Nein, ist 16.
Ja.
Das ist dasselbe?
Ja. Oh mein Gott. Das ist ja, wie du sagst, dass sie... Nein, aber das ist ja, wie du gesagt hast, die Streaming-Dienste sind da ja wesentlich freier. Ja, Hollywood...
Die müssen ja nicht. Filme,
Nee, du, Hollywood-Filme müssen ja irgendwie da ein bisschen was reinpacken. Und wir wissen ja, dass bei den Amis Gewalt weniger Probleme auslöst als Nacktheit und Sex. Ja, dementsprechend. Und die Streaming-Dienste gehen dann nochmal komplett schräg. Also, was ich auf Netflix und auf Amazon Prime sehe, was eine FSK 16 hat, ja, das ist, weiß ich nicht. Also, das ist lächerlich.
Ja.
Also... Im ersten Jurassic Park, der war ab 12, wurden die Leute aufgefressen und es floss Blut und die arme Ziege wurde gefressen. Da kann man sich vorstellen, was dann vielleicht die Steigerungen dann sind, was vielleicht kommen kann.
Ich habe nur einmal in meinem Leben mal einen Kommentar zu einer FSK-Einordnung gelesen, weil es mich einfach interessiert hat. Das war Sleepy Hollow, ja, mit Johnny Depp.
Oh, mit dem Hessen? Oh, wie geil.
Mit dem Hessen, genau. Der hat in Deutschland die 12 bekommen.
Ui. Nein, das ist
nicht ernst. Und warum hat er in Deutschland die 12 bekommen? Ja, da werden ja Menschen
geköpft.
Ja, nee, weil da singt er nicht. Das ist ein Sweeney Todd. Aber das Köpfen von Menschen, ja, ist so überzogen. Und da das ja heute nicht mehr gang und gäbe ist, können das Kinder ab 12 halt einschätzen, dass das praktisch eine filmische
Darstellung ist. Absurd.
Ja, so absurd ist, dass das so... Und da habe ich auch so, im gleichen Zug, im gleichen Jahr kam American Beauty raus.
Ching!
Ja? Ja. Der hat FSK 16 bekommen.
Wegen, ja.
Weil er unter der Dusche sich einen runterholt, ja. Ist halt Kacke. Ja? Also das ist halt so irre. Ja, ich meine, da gibt es viele, viele Beispiele, die uns da, Demolition Man mit Sylvester Stallone, ja. Das aufgespießte Auge, kein Problem. Ihn nackt zu sehen auf dieser Plattform, wow. Ja, da war da, oh, das geht gar nicht. Aber.
Ja, gut, dann.
Aber 16 ist jetzt für einen Streamingdienst, glaube ich, das ist ein gutes Niveau. Ja, das ist halt.
Ja, bin ich wir aber können alles sehen. Vielen Dank.
Ja, aber.
Ist ein Freifahrtschein.
Ja, aber ja, weißt du,
ist es, genau.
Wenn es aber jünger wäre, was würde uns denn dann erwarten?
Ich glaube aber auch generell nicht, dass die versuchen, Game of Thrones von der Darstellung der Nacktheit. Selbst Game of Thrones hat zum Schluss das nicht mehr gemacht, weil der Schockeffekt weg war.
Ja.
Ja, die, in den letzten Staffeln war das ja stark zurückgenommen.
Wie, oh, guck mal, Daenerys nackt, habe ich schon gesehen.
Genau.
Ja, ist ja irgendwann ist es auch durch. Also ich meine, es ist ja alles hat irgendeine Form von Schockeffekt und sobald du diesen Schritt mal gegangen bist, ist alles, was danach kommt, kann einfach nicht mehr derselben Schockeffekt haben. Also ich meine, ich erinnere mich, das Monster aus der Lagune, Monster von der Black Lagoon, da habe ich wochenlang Albträume von gehabt, als ich es in den 80ern in Schwarz-Weiß gesehen habe. Heute fragen sich die Leute, warum hat der Typ einen Reißverschluss am Arsch? Ja. Also das ist halt, und ich kann das heute ja auch sehen. Ich verstehe das ja auch jetzt als Erwachsener. Aber als 11-, 12-, 13-Jähriger scheißt du dir halt in die Hose, weil die Soundeffekte und alles so großartig waren, dass das Monster halt mit der Kralle durch den Bugauge da und ja, so, das kann aber heute niemand mehr schocken.
Ja, aber du, da musst du tatsächlich sagen, jetzt überleg, was wir für Effekte in dem Zeitraum gewöhnt waren. Ja, da waren die Highlights
Tarantula.
Ja, das ist ja, wie gesagt, diese ganzen Schwarz-Weiß-Filme. Jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Ich kenne den, also der hat ja ganz viele von diesen Monsterfilmen gemacht.
Ray Harryhausen.
Nee, es gibt noch einen anderen. Es gibt noch mal einen anderen.
Okay.
Der heißt, der Jack, oh Gott, ich muss gucken. Jedenfalls.
Ich weiß, wie du meinst, ja.
Jedenfalls, der hat ja ganz viele von diesen Filmen gemacht. Aber das war ja auch praktisch.
Die ganzen Hammer-Filme mit Christopher Lee, die ganzen Vampire und Frankenstein, genau. Bela Lugosi, Karloff, wie sie alle heißen. Ja. Diese schwarz-weiß angeklatschten hier Schrauben an der Seite und solche Geschichten.
Ja. Jack Arnold.
Ja.
Genau.
Ja, genau.
Und der hat ja ein paar Filme in dieser Riege gemacht. Das war, glaube ich, der Meister der Monsterfilme damals.
Und dann kommt Peter Jackson und macht Horror- und Splatterfilme und schlägt irgendwann vor, dass er den Herrn der Ringe verfilmen möchte.
Genau.
Was übrigens die falsche Geschichte ist, die meisten Leute einfach nicht mehr wissen. Er hat nicht den Herrn der Ringe verfilmen wollen. Sein erster Vorschlag war der Hobbit. Und der Grund, warum sie den Hobbit nicht gemacht haben, ist, weil die Rechte nicht in einer Hand waren. Merchandise und Filme und irgendwas lagen in verschiedenen Firmen. Deswegen wurde der Herr der Ringe als erstes gemacht. So, also das sind so diese Geschichten, so wie Film irgendwie in den letzten 20 Jahren gelaufen ist. Und ich frage mich halt, bin wirklich sehr, sehr gespannt, was macht Warner Brothers, die Filmrechte ja haben? Ich vermute, dass Streamingdienste und Streaming-Serien bei Amazon laufen werden. Und Helm Hammerhand, der animierte Film, ne, in Rohan, die Filme werden über Warner Brothers laufen. Aber wie können sie das miteinander verbinden? Das ist für mich immer noch die spannende Frage. Wie kriegen sie es hin, diese Riesenserie, die riesen erfolgreich sein wird, und gleichzeitig ein Folge 3 Smalltalk, bitte nachhören, großartige Folge mit einem Gast da, Antje, TCU, Tolkien Cinematic Universe. Wie kann das im nächsten Jahr aussehen? Weil Bezos wird nichts darunter machen als 5 Serien und 10 Filme. Das wird in den nächsten Jahren passieren. Das muss alles kommen. Du willst ja Geld verdienen. Und das geht nicht nur mit einer Serie und nur einem Film.
Das ist wohl wahr.
Das läuft dann vielleicht so ein bisschen auf Marvel und DC hinaus.
Klar? Ja, das aber eher Marvel als DC.
Weißt du nicht, irgendwie Tolkien-Verse, Frodo reist in der Zeit zurück.
Oh mein Gott, nein, hör auf! Oh Gott.
Ich bezog das jetzt eher drauf, du hast halt dieses große, erfolgreiche Franchise und du hast dann halt eben Middle-Earth Enterprises, die Rechte an dem Herrn der Ringe haben und jetzt versuchen, darüber auch noch was zu machen. Also den Vergleich bezog ich jetzt. Und
ach so, nicht ja.
Weil es ist ja trotzdem das DCU, aber es halt Bezos macht halt sein Ding, nach ihm die Sinnflut und bis er MGM und alle Konsorten aufgekauft hat.
Super Numenor-Anspielung. Windflut, Numen.
Ja.
Ich glaube, du hast jetzt einen Kölsch gehabt.
Auf jeden Fall.
Ja. Er hatte ja auch eins.
Genau.
Seppel! Ich höre da kritische Untertöne.
Ja, es reicht ja auch für heute.
Die einbilden.
Es reicht ja auch
für heute. Natürlich werden wir natürlich mehrere Serien kriegen, mehrere Filme. Ja. Die Taktzahl wie im MCU glaube ich nicht, aber da gibt es der Stoff nicht her. Wir haben halt nicht irgendwie 17 verschiedene Superhelden und 80 verschiedene Villains, über die man halt 30 Filme drehen kann, sondern.
Bin ich auch sehr froh drüber.
Ja.
Ich stell mir das gerade ziemlich, ziemlich krass vor. Ein Musicalfilm, die Entstehung der Valar.
Lobelias Tagebücher. Das ist die Serie, die ich sehen möchte. Lobelias Tagebücher. Da habe ich so Bock drauf, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Nimm dir noch ein Bier.
Im Stile von Downtown Abbey.
Ja. Bake-Off in Hobbingen.
Oh nee.
Das ist dann eher so Richtung Stolz und Vorurteil wahrscheinlich eher. Miss Dragons.
Eine Dokumentarserie über die Kneipen in Mittelerde, wo sie die einzelnen Kneipen, ne? Tänzelndes Pony und der grüne Drache und was nicht alles.
Alle drei, ja, okay, cool.
Aber dann mit Gordon Ramsay. Mit Gordon Ramsay. Der kommt dann.
What are you? An idiot Hobbit. A sandwich.
Hobbit Sandwich, genau.
Ich denke mal, wir haben unser Stündchen in diesem Thema sehr gut umgesetzt. Ja, also wir wissen jetzt, wie die Serie heißt. Wir haben praktisch nichts Neues erfahren über den Inhalt der Serie. Wir wissen sowieso schon alles, was bisher bekannt ist. Die Schauspielerinnen und Schauspieler, die dabei sind, wer die Showrunner sind und was sie umsetzen werden. Und sie heißt Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Übrigens heißt ein Buch von Helmut Pisch Die Ringe
genau
der Macht.
Genau so.
Ob er jetzt verklagt wird?
Er war doch zuerst da, oder?
Ist doch egal. Beweist das okay. Mal.
Wenzel hat mehr Geld.
Genau. Der kann mehr Anwälte bezahlen.
Ja.
Der bezahlt seine Mutter, damit sie sagt, ich habe den nicht geboren.
Als die Amazon mit anfangen, erstmal die Bücher aus dem Sortiment zu nehmen von Helmut Pesch.
Ja.
Der kauft alle auf.
Nee, ist nicht mehr lieferbar, tut mir leid. Und Marcel, hast du es gefunden?
Ich müsste in meine Datenbank gucken, ich weiß gerade nicht, wo es ist. Es sind so viele Bücher in meiner Sammlung, verdammt.
Oh, Hidden Brag. Ich habe eine Datenbank, weil sonst komme ich nicht hinterher mit meinen ganzen Büchern.
Über Zeit, ich habe nur die Erben des Rings gefunden.
Genau, genug Internet für heute.
Ja.
Also Marcel, du machst so eine Datenbank, ich habe eine Bibliothekarin.
Ja, gut, das ist natürlich ein sehr großer Vorteil, weil...
Ich sag's jetzt nicht.
So. Komm, Opa, hau raus.
Nee, das war... Marcel weiß, was ich sagen wollte, aber...
Ja, so...
Okay.
In diesem Sinne, oder?
Ja, vielen Dank, dass ihr alle da wart.
Ja,
danke.
Dann noch schönen Abend.
Auch 2. September 2022. Wir sehen uns spätestens dann wieder.
Ja,
oder am Sonntag, ne?
Also genau.
Oder am Sonntag. Unser Stargast, Maria Zielenbach, Sprachwissenschaftlerin. Ja. Wir freuen uns schon drauf. Kommen morgen mehr Infos.
Ja, alles klar. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Ciao.
Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als SmalltalkPod wie in Podcast. Dort findest du auch immer den direkten Link zu unserem Discord-Server, auf dem du live mit dabei oder dich mit anderen Tolkien-Fans austauschen kannst. Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser, du abonnierst uns beim Podcast-Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.